in diesem Workshop, Workshop Advocare Christi sein, singeln eine einzelne Rose. Ich war sehr dankbar über die Rose, dass gerade die Rose mir zufiel, weil ich die so gerne mag mittlerweile. Und diese Rose möchte ich vielleicht noch ein bisschen bestücken mit verschiedenen Themen, die uns so durch diesen Nachmittag oder diese eine Stunde jetzt führen sollen. Ich denke, die Tatsache, dass von über 200 Frauen nur eine relativ kleine Anzahl sich in diesem Raum befindet, hat bestimmt nichts was damit zu tun, dass es so wenig Singles gibt. Also gerade bei Chapels sind die eigentlich erfahrungsgemäß extrem stark vertreten. Also wir haben bestimmt mindestens 50% Singles, würde ich mal so ganz grob im Daumen sagen. Gerade die anderen Chapels auch nicken. Ich denke, es hat eher was damit zu tun, dass das Thema ein bisschen schwierig ist. So. Und dass man irgendwann auch keine Böcke mehr hat, sich damit zu befassen. Also geht es mir zumindest. Ich muss gestehen, wenn ich jetzt in einen Vortrag gehen müsste zum Thema Single sein, würde ich glaube ich sagen, ach nö, guck mir glaube ich mal, was es sonst noch gibt, weil jetzt habe ich endlich nach all den Jahren keine Lust mehr, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ich bin 41 Jahre, das ist vielleicht mal so zur Information, und ich bin Single. Das berechtigt mich also, ein bisschen was dazu zu sagen. Bitte? Immer schon gewesen. Ja. So geboren und so geblieben. Ja. Gibt es jemanden von euch, der zwischendurch mal nicht Single war? Okay. Es gibt ein paar mit anderen Erfahrungen also. Eine sehr liebe Freundin von mir hat mir mal gesagt, als ich so phasenweise mit diesem Thema Probleme hatte, was ich natürlich hatte, sagt sie, weißt du was, vor Gott sind wir letztlich alle Single. Hab ich erst gedacht, hä? Und dann habe ich gedacht, ja, irgendwie stimmt das ja. Mit unserem Leben, mit dem, wie wir unser Leben gestalten, sind wir Gott gegenüber verantwortlich. Jeder Einzelne für sich. Ob wir verheiratet sind oder nicht. Ob wir geschieden sind, ob wir verwitwet sind, ob wir in einer Beziehung leben, sind wir dennoch, sieht Gott uns einzeln. Er nimmt uns nicht als Ehepaar oder Single in erster Linie wahr, sondern als Brigitte, Petra, Siglinde, Susanne, Elvira, wen auch immer wir jetzt gerade hier haben. Ja, er hat uns gewollt. Er hat uns so gewollt, wie wir sind, als Rose oder Margarete oder weiß ich nicht, als welches Blümchen wir jetzt gerade so auf der Welt sind. Er hat uns so gewollt und gemacht. Und das möchte ich erstmal voranstellen, dass wir, so wie wir sind, Gott wichtig sind. Und dass er so, wie wir sind, was aus uns machen möchte. Und möchte, dass wir zu der Blume werden, wenn wir jetzt mal in dem Bild bleiben wollen, zu der er uns gedacht hat. Ich habe mir erstmal so ein paar Gedanken über Blumen gemacht, im Allgemeinen und Rosen im Besonderen. Und dann fiel mir relativ bald natürlich ein, dass Rosen eigentlich besonders gut riechen. Ich liebe Rosenduft, wenn er echt ist. Und wunderschön. Und die Frage ist, wonach riechen wir eigentlich? Also ich meine jetzt nicht so das Mittagessen oder das Ode. Hast du nicht gesehen? Keine Ahnung, ja, was gerade so in ist. Wonach riechen wir eigentlich? Der Vers, der diesem ganzen Wochenende zugrunde liegt, ist ja aus dem Korintherbrief. Ich lese ihn nochmal vor. 2. Korinther 2, Vers 15. Und da schreibt Paulus, denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch Christi. Unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren werden. Also der Geruch, der uns anhaften soll, ist der Geruch von Jesus. Ist die Frage, wie riecht Jesus wohl? Habt ihr schon mal einen Menschen getroffen, den ihr überhaupt nicht kanntet? Ist euch irgendwo begegnet? Keine Ahnung, im Geschäft oder in eurem Berufsleben oder an der Uni, keine Ahnung, was ihr so macht. Und ihr habt ja noch nie vorher gesehen und ihr habt gedacht, das ist ein Christ. Habt ihr das schon mal gehabt? Oder zumindest die ganz starke Vermutung, das muss ein Christ sein. Auch hier nicken einige. Warum habt ihr das gedacht?
Weil er eine Ausstrahlung hatte. Was total Liebes. Sympathisch.
Was total Liebes.
Angenehm.
Habt ihr auch schon mal jemanden getroffen, wo ihr dachtet, der ist in 100 Jahren kein Christ?
Ja. Ja, ist einmal.
Wahrscheinlich auch, ja. Gut, manchmal, mir ging das genauso. Manchmal liegen wir mit diesen Vermutungen ja richtig, manchmal liegen wir dann auch falsch und sind dann total erstaunt und denken, oh. Bob Hoekstra kommt in wenigen Tagen zu uns. Weiß nicht, wer das gelesen hat in irgendwelchen Programmen. Ehemaliger Pastor aus den USA, der sich jetzt sehr mit dem Thema Seelsorge befasst und der in Siegen ein Seminar geben wird, ab Sonntagabend, glaube ich, dazu. Ich habe ihn schon mal gehört und er hat mal folgende Geschichte erzählt, die ich jetzt gerne weitergeben möchte. Er ist geflogen, weiß nicht mehr wo, USA wahrscheinlich, von einem Staat zum anderen und war ziemlich gestresst, hat in einer gestressten Situation auch im Flieger gesessen und um ihn herum waren Leute irgendwie nicht besonders gut drauf. Einer ganz besonders wenig und der war ständig dabei, die arme Stewardess, die für diesen Bereich der Sitze zuständig war, zu ärgern. Mit allen möglichen Sachen, die man dann so schon mal will. Was zu trinken, was anderes zu trinken und so süß, so salzig, so, ich weiß jetzt nicht mehr, was er genau erzählt hat. Auf jeden Fall ging sie aller Welt furchtbar auf die Nerven. Also diese Person. Und diese Stewardess, die dafür zuständig war, sagte er, die war die Liebenswürdigkeit in Person. Aber auf so eine angenehme Art und Weise, dass es überhaupt nicht aufgesetzt war. Und nach der dritten, vierten Ärgerattacke so ungefähr, hat er gedacht, so macht er dann, ja? Boah, das ist das Aroma von Jesus. Die ist Christ. Die muss Christ sein. Das kann man uns überhaupt nicht durchhalten. Und das Ganze ging weiter und weiter. Und ich weiß nicht, als der Flug zu Ende war, ist er dann an der Stewardess vorbei und hat sie dann gefragt, bist du Christ? Und sie, natürlich bin ich das, ich liebe Jesus. Und er sagte, ah, da war er wieder, dieser Geruch von Jesus, der von ihr ausging. Das war total toll. Frage ist, wie riecht Jesus denn jetzt? Ja, welche Eigenschaften, welche Qualität hat das Aroma, das den Geruch von Jesus ausmacht? Ihr habt eben schon gesagt, wenn jemand so total liebenswürdig ist. Und das ist ja was, was uns anhaften soll. Herr Jesus hat gesagt, an der Liebe untereinander wird man euch erkennen. An diesem Aroma ist ganz klar, das ist nur die eine Marke. Ja? Es ist nur die Marke von Jesus, kann so riechen, kann so sein. Ich würde euch gerne mal einen kurzen Abschnitt vorlesen aus einem meiner neuen Lieblingsbücher. Das ist von Tim Cimbala und heißt Gebet sprengt Grenzen. Und es geht um die Früchte des Heiligen Geistes und unter anderem eben natürlich um die Liebe. Die erste von all diesen Früchten ist Liebe. Manche Bibelausleger sind der Ansicht, Liebe sei die Frucht des Heiligen Geistes und die anderen aufgezählten Merkmale seien nur verschiedene Ausprägungen dieser Liebe. Ohne Liebe ist jede Art von religiöser Übung wertlos und Bibelfestigkeit nur Selbstbetrug. Vielleicht kennen wir dann die Ehrennamen für Gott oder erfahren etwas von den Geheimnissen der Prädestination. Aber ohne Liebe gibt es keinen Beweis, dass wir Bürgerrecht im Himmel haben. Vielleicht tun wir Wunder und predigen eindrucksvoll, aber alle unsere Bemühungen sind nutzlos, wenn wir keine Liebe haben. Auch die größten Opfer sind nichts, wenn wir sie ohne Liebe bringen. Zitat, wenn ich alles, was ich besitze, den Armen geben und sogar meinen Körper opfern würde, damit ich geehrt würde, aber keine Liebe hätte, wäre alles wertlos. 1. Korinther 13, Vers 3. Weil Gott Liebe ist, sollte der hervorstechende Charakterzug eines Christen auch Liebe sein. Sollten Gemeinden, die sich christlich nennen, nicht Orte sein, wo man freundlich und mitfühlend aufgenommen wird? Schließlich hat der Apostel Johannes eindeutig Liebe als Kennzeichen genannt, um Wahres von Falschem zu unterscheiden. Liebe Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer aber nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. 1. Johannes 4, Vers 7 und 8. Eine ungeheuer kühne Feststellung. Menschen, die andere nicht lieben, können Gott nicht kennen. Ganz gleich, auf welche religiöse Herkunft sie sich berufen. Es geht nicht darum, ob man die Lutherbibel oder die Hoffnung für alle liest. Es geht auch nicht um Bibelkenntnis oder prophetische Einsichten. Am Beten in Sprachen oder an der Gabe der Heilung wird unser geistlicher Zustand nicht gemessen. Das Zeichen, dass Gott da ist, ist immer Liebe. Wenig Liebe ist danach gleichbedeutend mit einem nur geringen Verständnis für Gottes Wesen. Das kann gelehrte Theologen ebenso betreffen wie normale Kirchgänger. Wachsen im Herrn ist immer von zunehmender Liebe gekennzeichnet. Ein großer Teil der Gemeinde wird heute von Nebensächlichkeiten bestimmt. Ich fürchte, wir haben schon so lange Nebensachen zur Hauptsache gemacht, dass unsere gemeindliche Kultur inzwischen dem Jesus, den wir zu verkündigen vorgeben, oft total widerspricht. Das Traurigste ist, dass wir an dieses falsche Christentum so gewöhnt sind, dass wir es nicht mehr ändern wollen. Wenn das radikal oder allzu negativ klingt, lesen Sie weiter. Das empfehle ich dann als Eigenlektüre mal. Das Buch ist wirklich sehr, sehr gut. Ja, ich finde das eine ungeheuer große Herausforderung, dass wir an Liebe zu erkennen sein sollen und nicht daran, dass wir gerade besondere Erkenntnisse über irgendwelche Bibelstellen haben oder, keine Ahnung, irgendwelche anderen Gaben, die manchmal so hoch angesehen werden. Auf jeden Fall ist das ein Merkmal gewesen, das Jesus eindeutig hatte. Eine andere Eigenschaft, die Jesus hatte, war, dass er sein Leben für andere geopfert hat. Und das hat er, wie wir wissen, auf zweierlei Art und Weise getan. Er ist einmal für uns gestorben. Das ist natürlich das allergrößte Opfer gewesen. Er opferte sein Leben aber auch jeden Tag. Er hat sich ja in seiner Dienstzeit, sozusagen die 3 Jahre, von denen wir wissen, dass er gepredigt hat, dass er geheilt hat, dass er sich unter den Menschen aufgehalten hat, in einer unglaublich intensiven Art und Weise den Menschen gewidmet. Und da muss ich noch mal kurz erzählen von einem anderen Buch, was ich total klasse finde. Ich verkaufe nebenbei ein Buchlein. Das ist eine meiner größten Hobbys. Das andere Buch ist von Max Lucado und heißt Ruhe im Sturm. Untertitel: Ein stressiger Tag im Leben von Jesus. Sehr, sehr cool. Sehr gut. Ich denke mal, ich gehe einfach mal davon aus, dass ihr alle in irgendeiner Form berufstätig seid und euren Lebensunterhalt verdienen müsst, da ihr ja Single seid und es kein anderer für euch macht. Oder vielleicht auch studiert und euch darauf vorbereitet, euren Lebensunterhalt zu verdienen, aber irgendwie werdet ihr euch den ganzen langen Tag wahrscheinlich mit irgendwas sehr intensiv befassen müssen. Ist doch richtig, oder? Und diejenigen, die dazu noch vielleicht alleinerziehend sind, können von stressigen Tagen ganz besonders viel sagen, gehe ich mal aus. Das ist eine ganz schön schwierige Aufgabe. Jesus hatte solche Tage auch. Und Max Lucado zählt hier einen Tag auf, der in allen Evangelien interessanterweise erwähnt wird und von dem er sagt, dass es wohl der stressigste Tag im Leben von Jesus war, abgesehen von dem Tag seiner Kreuzigung. Ich zähle euch mal kurz auf, was da alles passiert ist. Der Tag beginnt damit, dass Jesus erfährt, dass einer seiner besten Freunde umgebracht worden ist. Das war Johannes der Täufer. Als Leute kommen, Jünger kommen, um ihm von diesem Tod zu berichten, sagen sie ihm auch, dass Herodes ihn hat umbringen lassen und dass dieser Herodes jetzt mit Jesus einen Termin machen möchte und ihn sehen möchte. Naja, und dann sagt Max Lucado, sein kleiner Finger hat Jesus wahrscheinlich gesagt, dass dieser Herodes nicht nur mit ihm einen Kaffee trinken will, sondern dass er hinter seinem Leben her ist. Also nicht nur hat er die Nachricht bekommen, einer seiner Freunde ist umgebracht worden, sondern man ist selber hinter ihm her, jetzt schon. Man möchte ihn jetzt umbringen. Und Jesus ist sehr traurig, als er das hört, als er von Johannes hört. Und er möchte sich zurückziehen. Er möchte in eine einsame Gegend gehen, beziehungsweise mit einem Boot in eine einsame Gegend fahren. Das hat er eigentlich vor, aber bevor er das in die Tat umsetzen kann, kommen seine Jünger vom Missionsansatz zurück. Ja, dem Ganzen geht die Geschichte voraus, wo er Jünger rausgeschickt hat, immer zu zweit zu missionieren und anderen von ja, Wunder zu tun. Er hat sie befähigt, Dämonen auszutreiben, er hat sie befähigt zu heilen. Und jetzt kommen die Jünger zurück und sind total begeistert, wollen Jesus davon erzählen. Und anstatt sich jetzt zurückziehen zu können, um zu beten, was er vorhatte, muss er sich jetzt mit seinen Jüngern befassen. Und freut sich natürlich, ja, über diese Ergebnisse, die die Jünger mitbringen. Nun, die Jünger Jesu, die waren offensichtlich in vielen verschiedenen Gegenden und sie hatten dann auch jede Menge Leute mitgebracht. Im Anhang von diesen Jüngern kamen 5000 Männer samt ihren Frauen und den Kindern an, um diesen Jesus zu sehen. Das war alles innerhalb dieses Tages. So, jetzt belagern die Jesus. Und was macht Jesus? Er sagt nicht, hey, wisst ihr was, ich habe heute echt einen schlechten Tag. Ich habe eine super schlechte Nachricht eben bekommen. Ich brauche jetzt mal meine Ruhe. Kommt einfach morgen wieder. Bin ja nicht weit weg, ne? Das macht er nicht. Sondern er widmet sich ihnen. Und er predigt. Redet mit ihnen den ganzen langen Tag, bis es dunkel wird. Dann wird es dunkel. Zwischendurch heilt er natürlich auch. Und ich könnte mir vorstellen, die saßen nicht schön sortiert vor ihm, sondern haben ihn bedrängt. An der Stelle steht, dass sie zu ihm wollten, ihn anfassen wollten, weil alleine die Tatsache, dass man seinen Mantel berührte oder sein Kleid, hat manchmal Menschen geheilt. Ja, sie wollten ihn so fassen kriegen und in seiner Nähe sein. Ich denke, das war ein unheimliches Durcheinander da. Also ganz schön stressig, mit anderen Worten. Und dann ist es Abend. Und Jesus beschließt, seine Jünger und sich doch jetzt mal ein bisschen Ruhe zu verschaffen und fährt mit einem Boot ans andere Ufer des See Genezareth. Die Leute wissen aber, das ist nicht so weit, da kommen wir auch hin und die holen ihn ein. Ja, die umrunden den See Genezareth ein Stück weit, also ich habe im Kommentar gelesen, das waren ungefähr 10 Kilometer. Und als dann Jesus mit seinen Jüngern da ankam, wo sie dachte, jetzt haben sie ein bisschen mehr Ruhe, sagen ihnen, tada, Überraschung, wir sind schon wieder da. Und die ganze Geschichte geht weiter. Ja, Menschen werden geheilt, Jesus redet mit ihnen. Und dann wird es endgültig so spät, dass eigentlich jetzt die Leute mal nach Hause müssten und vor allen Dingen auch mal was essen müssten. Aber die haben nichts mitgebracht. In der Nähe ist auch gerade kein McDonald's oder sonst irgendwas, wo man gerade mal hingehen könnte. Und die Jünger sind offensichtlich jetzt langsam ein bisschen entnervt und sagen, Jesus, jetzt schick sie doch endlich nach Hause, dann können sie da irgendwie was essen. Und Jesus sagt, gebt ihr ihnen doch zu essen. Er hat jetzt nicht nur damit zu kämpfen, dass die Leute ihn umringen und immer von ihm fordern. Seine Jünger, die gerade von einem sehr erfolgreichen Missionsansatz wiederkommen, können sich plötzlich nicht mehr vorstellen, dass Jesus in der Lage ist, dafür zu sorgen, dass diese Menschen was zu essen kriegen. Gut, dann unterrichtet er sie im Prinzip, ne? Indem er sagt, gebt ihr ihnen zu essen, zeigt mir, was ihr habt. Und dann, wie wir wissen, vermehrt er das, was die Jünger ihm geben und alle werden satt und er sammelt noch massenhaft drumherum. Damit ist der Tag aber noch nicht vorbei. Als die Menschenmassen mit Essen versorgt sind, sagt Jesus zu seinen Jüngern, jetzt geht ihr auf ein Boot und fahrt schon mal raus auf den See Genezareth und fahrt nach Bethsaida, ich treffe euch da. Und vorher gehe ich auf den Berg und will beten. Da war es schon Abend. Und dann geht er auf den Berg und betet. In der Zwischenzeit geraten die Jünger in einen ziemlich heftigen Sturm. Und Jesus beobachtet das Ganze. Aber Jesus möchte sich zurückziehen, um mit seinem Vater zu reden. Das dauert Stunden, nachts um 4. Geht er dann auf dem See spazieren, stillt den Sturm, kümmert sich um seine völlig fertigen Jünger und dann landen sie am anderen Ufer und was passiert da? Hallo, sagen die Leute schon wieder, die ihn erwartet haben. Und dann steht er und Jesus predigt und Jesus heilt die Jünger. Im Prinzip hat er sowas wie so einen 24-Stunden-Dienst gemacht, mit allen möglichen Highlights. Tod seines Freundes, persönliche Verfolgung, stundenlanges Lehren und Heilen, Wunder, Pause bei seinem Vater und schon geht's weiter. Vielleicht hat er zwischendurch auch mal Nickerchen gemacht, das kann ja schon sein. Aber im Prinzip war er die ganze Zeit gefordert. Und Jesus schickt die Jünger nicht weg. Ich finde das total erstaunlich. Und er schickt die Menschen nicht weg. Und die Frage ist, was hat Jesus denn die Kraft gegeben, so durchzuhalten? Warum konnte er das tun? Und zwei Sachen treten in dem Bericht immer wieder hervor. Das erste ist, die Menschen sind ihm wichtig. Er hat Mitleid mit ihnen, steht an zwei Stellen. Und dann heilt er sie. Und das zweite ist, dass er total enge Gemeinschaft mit seinem Vater hat. Er nimmt sich Zeit, trotz all diesen Trubeln, trotz all den Anforderungen zu beten. Auch das ist eine Eigenschaft, die Jesus hat. Seine unglaublich enge Gemeinschaft mit seinem Vater. Und das spürt man ihm ab. Also wir hatten jetzt als Dufteigenschaften von Jesus seine Liebe, seine Opferbereitschaft, seine Gemeinschaft mit dem Vater und eine weitere ist seine Demut. Und wir lesen was darüber in Philipper 2. Philipper 2, Vers 5 und folgende. Orientiert euch an Jesus Christus. Obwohl er Gott in allem gleich war und Anteil an Gottes Herrschaft hatte, stand er nicht auf seinen Vorrechten. Nein, er verzichtete darauf und wurde rechtlos wie ein Sklave. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und lebte als Mensch unter uns Menschen. Er erniedrigte sich selbst und war Gott gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch herrlich zu sich erhoben und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Jesus ist der einzige wirkliche Herrscher, der jemals demütig aufgetreten ist. Indem man an andere Religionsstifter denkt, die es so gegeben hat im Laufe der Geschichte. Und der von sich behauptet hat, er ist Gott. Oder ein Prophet Gottes. Wer war da noch demütig? Keiner. Der Einzige, der wirklich Anrecht darauf gehabt hätte, mit Donnergewalt aufzutreten, war Jesus. Er hat es nie getan. Aber dazu sage ich gleich noch ein bisschen was. Okay, wir sind immer noch bei der Rose. Die nächste Frage ist, all diese Düfte, diese ganz typische Rosenduft, nach dem wir duften sollten, also den typischen Duft von Jesus, nach dem wir duften sollten, ist die Frage, für wen? Sollen wir denen eigentlich verströmen? Und da muss ich sagen, bevor ich mich jetzt intensiver damit befasst hatte, hätte ich spontan gesagt, ja natürlich für die Menschen um mich rum. Ist doch klar. Nee, ne? Stimmt nicht. Sondern? Für selbst. Für Gott. Denn der Vers geht weiter. Denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch Christi. Wir sollen für Gott gut riechen, nach den Eigenschaften Jesu. In allererster Linie, an erster Stelle. Die anderen kriegen auch was davon ab, die riechen das auch. Aber unsere Aufgabe ist, erstmal für Gott gut zu riechen. Gott möchte sich an uns freuen. Als ich angefangen habe, über das Thema nachzudenken und an das Thema Geruch und was Gott damit zu tun hat, muss ich immer an die Opfer denken, die im Alten Testament gegeben wurden. Da gibt es ein paar Stellen, wo es steht, dass ein Geruch zu Gott aufsteigt. Dann habe ich daraufhin noch mal ein bisschen über Opfer gelesen, die damals gemacht wurden und was die einzelnen bedeuteten. Und ein typischer Geruch wird ja dann verströmt, vor allen Dingen, wenn man was verbrennt. Es gab das Brandopfer. Das Brandopfer hatte die Aufgabe, die Hingabe desjenigen auszudrücken, der opfert. Die komplette Hingabe. Und bei dem Brandopfer wurde das komplette Opfertier verbrannt. Ganz, mit Haut und Haar, alles, was an dem Tier dran war. In Römer 12, Vers 1 steht ein Vers, der dazu sehr gut passt. Gucken. Da steht, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Also indem wir Gott unser ganzes Leben hingeben, was auch immer das jetzt im Einzelnen heißen mag, und auch sagen, unsere gesamte Lebenssituation, unsere Gesundheit oder unsere Krankheit auch, unsere Sorgen, unsere Hoffnungen, unsere Enttäuschung, unsere Verletzungen aus der Vergangenheit, all das zusammen können wir verbrennen. Und all das ist dann ein Gottesdienst. Und wenn wir das tun, dann riecht das gut für Gott. Die nächste Frage ist, wie stark riechen wir als Rose? Ich bin da auf eine ganz interessante Geschichte gestoßen, habe mich beim Gärtner mal ein bisschen umgeschaut und habe gefragt, gibt es eigentlich irgendwas, was den Duft von Rosen beeinflusst? Und dann sagten die mir zu meiner Überraschung, es ist so, dass heutzutage Rosen kaum noch riechen. Und war total verblüfft. Und dann sagte sie zu mir, gehen Sie doch mal hier durch den Laden. Die hatten eine ganze Reihe von Rosenbündeln da stehen. Und riechen Sie mal an den Rosen, ob Sie da eine Rose finden, die nach Rose riecht. Habe ich dann gemacht. Eine einzige habe ich gefunden. Eine einzige. Die andeutungsweise nach Rose roch. Alle anderen rochen irgendwie grün, würde ich mal sagen. Ja? So ein bisschen nach Pflanzen oder so. Aber ob das jetzt Rose oder Chrysantheme oder Margerite war, das war in dem Fall nicht mehr zu unterscheiden über den Geruch.
Die sind jetzt haltbar, deswegen riechen
die
nicht mehr.
Bitte?
Die sind haltbar, deswegen riechen die nicht mehr.
Genau, die sind haltbar, die sind überzüchtet. Ja, sie sagten, der Grund dafür, dass sie nicht mehr riechen, ist eigentlich eine Überzüchtung. Und Haltbarkeit ist ein Zuchtmerkmal im Prinzip, das man möchte. Ich könnte mir auch vorstellen, dass gelegentlich Farbe oder besondere Formen Zuchtmerkmale sind, die man haben will. Und darüber geht aber das Merkmal, das eigentlich charakteristisch ist für die Rose, nämlich dieser Rosenduft. Flöten. Der geht verloren offensichtlich. Als unangenehmer Nebeneffekt. Das will man nicht, aber das passiert offensichtlich dabei. Das fand ich sehr, sehr interessant. Und dann habe ich mich gefragt, welche Gründe gibt es denn in unserem Leben, dass der Geruch von Jesus, den wir eigentlich ausströmen sollen und den wir auch ausströmen können, weil schließlich lebt er doch in uns. Was ist es denn, was diesen Duft verhindert oder kaputt macht? Und wenn man in diesem Bild über Züchtung bleibt, also dann denke ich, kann man Folgendes sagen, wenn wir versuchen, die Menschen um uns herum zu befriedigen, anstatt Gott in erster Stelle, wozu wir eigentlich gut riechen sollten, dann ist die ganz große Gefahr, dass der Duft von Jesus verloren geht. Wenn ich meine eigentliche Aufgabe aus dem Blick verliere, nämlich Hingabe an Gott, was auch immer das im Einzelnen für jeden Einzelnen heißt, und mich an anderen Zielen orientiere, dann geht das Wichtigste, was ich eigentlich ausstreben kann, was mich ausmacht, verloren. Es gibt dafür viele verschiedene Bilder in der Bibel. Zum Beispiel das Bild von dem alten und dem neuen Menschen, die miteinander im Wettkampf liegen. Das, denke ich, kennen die meisten von euch. Und ich habe da neulich mal auf einer anderen Frauenfreizeit einen ganz tollen Vergleich gehört, der mir sehr in Erinnerung geblieben ist. Und zwar sagte die Pastorenfrau, die das geleitet hat, wir sind, unser neues Leben ist wie ein Stück Fleisch, das, oder wie ein Knochen, der von zwei verschiedenen Hunden auseinandergerissen wird. Oder um den zwei verschiedene Hunde kämpfen. Nämlich der alte Mensch, Hund, und der neue Mensch aus Jesus, Hund. Und die beiden, die zanken sich um ihren Knochen. Und wir sind der Knochen. Je nachdem, welchen Hund ich jetzt am meisten füttere, der gewinnt. Cooles Bild, oder? Also wenn ich möchte, dass ich sehr stark nach Jesus rieche, dass Jesu Merkmale sehr stark in meinem Leben sind, dann muss ich dieses Leben in Gott ernähren. Oder ich muss zulassen, dass es ernährt wird. Es hat schon auch was mit unserer Entscheidung zu tun. Jesus sagt das auch. Er macht deutlich, dass der alte Mensch sterben muss. Ja, er sagt, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Er sagt nicht, der bekehre sich und alles andere passiert von alleine. Das lesen wir nirgendwo, das sagt auch Paulus nicht. Paulus sagt, dass wir den neuen Menschen, wie er das nennt, anziehen sollen wie ein Kleid. Das ist auch eine Aktivität, das ist eine bewusste Handlung. Das ist etwas, wozu ich mich entscheiden kann, aber auch jeden Tag neu entscheiden muss. Ich glaube, dass wir an jedem Tag neu und hoffentlich auch an vielen Tagen in unterschiedlichen Situationen entscheiden müssen, unseren alten Menschen zu ernähren, so wie wir vorher gedacht haben, bevor wir Jesus kennengelernt haben. Oder aber aus dem Weg zu gehen und Jesus an uns arbeiten zu lassen und damit den neuen Menschen zu ernähren. Ich möchte mal das einige Verse vorlesen aus Epheser. Epheser 4. Und da kommt eben diese Passage mit dem neuen Kleid anziehen. Also, Epheser 4, Vers 20. Vers 21. Was Jesus wirklich von uns erwartet, habt ihr gehört und auch verstanden. Ihr sollt euch von eurem alten Leben, dem alten Menschen mit all seinen trügerischen Leidenschaften, endgültig trennen und euch nicht länger selbst zerstören. Gottes Geist will euch mit einer völlig neuen Gesinnung erfüllen. Es soll den neuen Menschen anziehen, wie man ein Kleid anzieht. Diesen neuen Menschen hat Gott selbst nach seinem Bild geschaffen. Er ist gerecht und heilig, weil er sich an das Wort der Wahrheit hält. Belügt euch also nicht länger, sondern sagt die Wahrheit. Wir sind doch als Christen die Glieder eines Leibes, die Gemeinde Jesu. Und jetzt kommen noch eine ganze Reihe von Eigenschaften, die dieses neue Leben ausmachen. Wenn ihr zornig seid, dann macht es nicht noch schlimmer, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr euch vergeben habt. Gebt dem Teufel keine Chance, Unfriedenheit zu stiften. Wer früher gestohlen hat und davon lebte, der soll sich jetzt eine ehrliche Arbeit suchen, damit er Notleidenden helfen kann. Redet auch nicht schlecht voneinander. Was ihr sagt, soll für jeden gut und hilfreich sein, eine Wohltat für alle. Sonst beleidigt ihr den Heiligen Geist, den Gott euch gegeben hat. Er ist doch euer Bürger dafür, dass der Tag der Erlösung kommt, an dem ihr von aller Sünde befreit seid. Mit Bitterkeit, Jähzorn, Wut, gehässigen Gerede oder anderen Gemeinheiten sollt ihr nichts mehr zu tun haben. Seid vielmehr freundlich und barmherzig, immer bereit, einander zu vergeben, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Weil ihr Gottes geliebte Kinder seid, sollt ihr in allem seinem Vorbild folgen. Geht liebevoll miteinander um, so wie auch Christus euch seine Liebe erwiesen hat. Und wenn man diesen Text zugrunde legt, dann bedeutet es, nach Jesus zu riechen, dass wir nicht lügen sollen, sondern die Wahrheit sagen. Dass wir keinen Tag vergehen lassen sollen, ohne dass wir uns vergeben haben. Muss ich da mal eine Geschichte erzählen, die mir passiert ist. Also wenn ich das jetzt so hören würde, so einfach einen grünen Tisch, sage ich, ja, ist ja klar, weiß ich. Das ist mir schon erzählt worden, seit ich wie lange Christ bin, das ist alles völlig klar. Aber was ist denn, wenn ich in eine Situation komme, wo ich da plötzlich herausgefordert werde? Dann ist das ganz schön schwierig mitunter. Und zwar ist mir Folgendes passiert. Ich erinnere mich noch sehr gut daran. Ich wohne in einer WG. Und wir waren zu diesem Zeitpunkt zu dritt. Und meine beiden Freundinnen, also eine von denen, mit denen ich da zusammen gewohnt habe, hatte unglaublich viel Besuch an diesem speziellen Tag. Ich weiß nicht mehr genau, wie es der Zusammenhang war. Auf jeden Fall war die Großfamilie angereist und sie hatte in unserer Wohnung verschiedene Menschen in verschiedenen Zimmern untergebracht. Unter anderem in meinem. Und ich kam von der Arbeit. Ich bin Lehrerin für Krankenpflege, hatte an dem Tag einige Überstunden gemacht, war völlig fertig mit den Nerven und wollte nichts außer mich in die Ecke werfen und Ruhe. Vor allen Dingen das. Und eigentlich auch nicht unbedingt irgendwelche Menschen sehen, die hatte ich den ganzen Tag schon gesehen. Und außerdem hatte ich ein paar Ordner mitgebracht, ich musste nämlich noch arbeiten, um den nächsten Tag vorzubereiten. Hatte ich mir einen schönen Plan gemacht. Als ich endlich von der Arbeit kam, habe ich gesagt, so, ich lege mich jetzt hin, mach die Tür zu und tschüss. Und ich kam in meine Wohnung.
Aber nichts ahnend.
Nichts ahnend, wohlgemerkt. Schuhe voller Schuhe, ich denke schon, nein. Jacken, die ich nicht kannte, massenhaft Jacken, die ich nicht kannte. Und habe nur gedacht, okay, nichts wie in mein Zimmer, geh in mein Zimmer. Und da war es ein relativ kleines Arbeitszimmer eigentlich, wo zu dem Zeitpunkt eine Couch drin stand, die man ausziehen konnte. Die war ausgezogen, drauf lagen zwei Menschen, die schliefen. Alle anderen Zimmer waren zu und ich habe nur gedacht, und ich merke, wie ganz spontan sich der Kamm aufstellte, ich einen dicken Hals kriege. Und ich dachte, jetzt kriege ich hier doch gleich zu viel. Eigentlich bin ich relativ friedliebend und explodiere auch nicht schnell. Und da waren wir gerade mal nach aus der Hose springen. Und wir waren, glaube ich, wohnten zu diesem Zeitpunkt ungefähr ein Jahr zusammen und hatten diese WG gegründet. Eigentlich mit mehreren speziellen Zielen, aber unter anderem, um wirklich miteinander zu erleben, wie man miteinander leben kann und dabei Gottes Reich leben. Und zu dem Zeitpunkt, wir haben häufig Bücher miteinander gelesen, war das Buch In seinen Fußspuren, heißt das, glaube ich. Also das Buch zu dem Thema What Would Jesus Do? War gerade so bei uns das Innenbuch. Ja? Und ich merkte nur, ich hatte so einen Hals, ich war so sauer. Ich dachte, wie kann man sich ja dreisten? Das ist ja wohl bodenlos. Also ich fühle mich einfach derartig in meiner Intimsphäre gestört, dass ich dachte, das kriege ich doch gerade mal zu viel. Und dann schoss mir durch den Kopf, was würde Jesus denn jetzt wohl machen? Und ich habe nur gedacht, keine Ahnung, ja, das hatte ich in der WG gewohnt. Und da lagen vielleicht auch nicht zwei Leute einfach in seinem Bett. Und ich habe mir gedacht, jetzt ja ganz ruhig, das ist ja alles irgendwie völlig unheilig, was mir jetzt hier durch den Kopf geht. Wohin damit? So, ich wusste, irgendwo hingehen und meinen Gefühlen freien Lauf lassen, war mit Sicherheit nicht das, was jetzt angesagt war. Und dann habe ich nur gedacht, ich kann es nicht ändern, wenn ich jetzt ehrlich bin ich einfach stinksauer. So, und unehrlich sein soll ich ja auch nicht. Das war nicht schwierig. Und ich glaube, ich bin dann auch relativ unpassend und zu früh explodiert. Also diejenige, die verantwortlich war für diesen Belagerungszustand, die lief mir dann da irgendwie über den Weg und dann habe ich dir meine Meinung gezeigt. So höflich, wie mir das zu diesem Zeitpunkt möglich war, war nicht sonderlich viel. Und ich wusste auch, es ist alles falsch, es ist ganz falsch, aber ich irgendwie musste ich mir Luft machen. Und dann bin ich gegangen. Also ich habe nicht viel dazu gesagt, einfach, dass ich das daneben finde und dass ich eigentlich gerne jetzt mal schlafen möchte und wie sie damit dazu kommt, hier einfach mein Zimmer so zu benutzen. Und habe mir irgendwo ein Plätzchen gesucht, ich weiß gar nicht mehr wo. Meine Bibel mitgenommen. Und habe mir gedacht, Herr, was soll ich denn in dieser Situation um alles in der Welt jetzt machen? Wie soll ich denn jetzt rausfinden, wie du reagieren würdest? Ja, dann habe ich das gemacht, dass ich eigentlich nicht generell eine gute Methode finde, aber Bibel, und habe ich ja so, muss ich mal irgendwo lesen, wo lese ich denn mal? Dann fiel die auf, Epheser 5, Vers 26. Wenn ihr zornig seid, dann macht es nicht noch schlimmer, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn. Na toll, habe ich gesagt. Da soll einmal einer sagen, Gott würde nicht klar reden. Ja? Okay. Und dann habe ich mir gedacht, oh Mann. Dann macht man Hauskreis und alles Mögliche, geht jahrelang in irgendeine Calvary Chapel und was ist im Ernstfall? Man reagiert völlig fleischlich. Oh Herr, okay, ich verstehe, das war daneben, es tut mir leid, aber ich kann auch nicht anders, jetzt musst du irgendwas machen, damit das geht. Und dann habe ich gedacht, ich am besten, ich ziehe mich einfach mal hier aus dem Schlachtfeld raus und lasse ein bisschen Zeit verstreichen und ich bete jetzt einfach mal 3 Runden, das wird bestimmt helfen. Und dann bin ich dann, ich wusste ja, ich soll die Sonne nicht untergehen lassen. War wahrscheinlich Winter und die Sonne ging früh unter. Ich habe da nicht mal sehen, dass ich das hier irgendwie geregelt kriege. Und dann bin ich halt dann zu meiner Freundin, habe mich entschuldigt, ja, es tut mir leid, ich wollte dich nicht anfahren. Aber ich fand das einfach keine schöne Lösung. Ich fühlte mich sozusagen vor die Tür gesetzt mit diesem Belagerungszustand. Können wir da nicht eine andere Lösung finden fürs nächste Mal? Und dann war auch alles gut natürlich wieder. Was ich nur so spannend fand und auch im Nachhinein immer noch spannend finde, wie lebe ich denn diese Verse im Ernstfall? Ich finde, das ist echt jeden Tag eine neue Herausforderung. Und ich denke, ihr habt auch unzählige Beispiele da auf Lager. Also auf jeden Fall, besonders stark nach Jesus gerochen, habe ich in diesen wenigen Stunden leider überhaupt nicht. Eine andere Frage, die ich noch an die duftende Rose hatte, war oder ist, wo rieche ich denn als Rose? Stehe ich im Vorgarten oder hat mich jemand abgeschnitten, stehe ich im Blumenwäldchen oder Also mit anderen Worten, wo ist denn der Platz, wo ich am meisten von Jesus verströmen kann? Vermute mal, bei den meisten von euch ist es unter anderem auch irgendeine Arbeitssituation. Gibt es irgendjemanden, der nicht berufstätig ist von euch?
Nein, ich bin noch nicht.
Okay. Studiert jemand?
Ja.
Nein?
Studiert?
Ja, sozusagen eine mobile Rose, ja. Aber ich denke, ihr wisst, was ich mit diesen Bildern meine. Also es gibt, wir haben alle unseren Platz, wo wir sind tagsüber. Ein Ort, wo wir mit Menschen zusammenkommen. Das sind die unterschiedlichen Situationen. Und als Single spielt meistens auch in irgendeiner Form Geld verdienen noch mit eine Rolle. Für viele ist es aber zusätzlich auch sicherlich Haushalt, auch ein familiäres Umfeld.
Manchmal auch eine Belastung.
Ja, total, ja. Ja. Also auf jeden Fall, es kann all diese Dinge sind super belastend. Ich denke, eins, was man vor allem den Singles, die keine Kinder haben, häufig nachsagt, zumindest habe ich das bisher so erlebt, ist, hey, du hast es doch gut. Du bist doch alleine, du musst doch für keinen sorgen. Dann sage ich mal, hey, ich muss den ganzen Kram alleine machen. Ich habe keinen, mit dem ich mir das teilen kann. Und diejenigen, die irgendwie noch Familie mit dabei haben, Kinder dabei haben, die müssen sich auch um diese Situation dann zusätzlich noch mit alleine kümmern. Das ist eine super Belastung, die man da haben kann. Natürlich gibt es in anderen Situationen auch Belastung, gar keine Frage. Aber einfach nur so, dass ich mich ständig aufs Ohr legen kann, das ist ja einfach mal nicht der Fall. Ne? Okay, die Frage ist, wo ist euer Umfeld, wo ihr seid? Das muss jeder für sich jetzt einfach mal gucken. Und was bedeutet das dann da für Gott wohl zu riechen? Meine Situation ist mit meinem privaten Umfeld halt eine Arbeitssituation. Ich bin hundertprozentig berufstätig. Also sprich, ich habe eine volle Stelle und ich bin Krankenschwester im ersten Beruf und im zweiten Lehrerin für Krankenpflege und darin arbeite ich auch, also ich bilde Krankenschwestern aus. Und das ist relativ zeitraubend, weil ich meistens Überstunden mache und so und mich in meiner Freizeit dann auch noch mit diesen Sachen beschäftigen muss, weil ich nicht irgendwie Stühle bauen kann, die dann fertig sind, wenn ich gehe, sondern im Prinzip meine Arbeit im Kopf mitnehme und dann zu Hause daran weiterarbeite. Vielleicht habt ihr ähnliche Situationen, das müssen wir dann gleich mal erzählen. Wie auch immer unser einzelner Arbeitsplatz jetzt ganz allgemein gesprochen aussieht, ist es so, dass wir da einen Auftrag haben. Wir haben den Auftrag, für Gott gut zu riechen. Und wir haben den Auftrag, menschenfähiger zu sein, um jetzt einfach mal ein ganz anderes Bild zu gebrauchen. Ja, wir sind da, wo wir sind, Missionare. Wenn ihr Christen seid, wenn ihr von euch sagt, ich bin Christ, ich lebe mit Gott, Jesus ist mein Herr, dann seid ihr automatisch da, wo ihr seid.